Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, und da die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Heute ist die Rede von dem hohen Priester. Und wenn wir in der Bibel lesen, im Alten Testament, dann finden wir diese Aufgabe immer wieder beschrieben. Der hohe Priester war der Einzige, der in das Allerheiligste gehen durfte. Er war der Einzige, der am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, das Opferblut, das Blut Israels zum Allerheiligsten bringen durfte, wo die Sühne geschah. Und der dann dieses gesühnte Leben hinausbrachte und gegen die 12 Repräsentanten sprengte, als Zeichen dafür, dass sie neues Leben haben, dass ihre Schuld gesühnt ist. Der hohe Priester war ein wichtiger Mann. Er repräsentierte das ganze Israel. Er war wie ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Wir sehnen uns oft auch danach, nach einem heißen Draht zu irgendjemandem Wichtigen. Oder wir sehnen uns danach, wenn ich doch mein Gebet vollmächtig sprechen könnte, dann müsste er doch mich erhören. Und so kommt es auch, dass manche Christen in einer anderen Tradition zu Heiligen beten und diese aufrufen, damit die ein gutes Wort einlegen bei Gott für mich. Manche sehen auch solche Dinge in mir zum Beispiel als Pfarrer. Manchmal höre ich, Herr Pfarrer, aber Sie beten für mich. Dann ist das auch gemeint. Wenn es der Pfarrer macht, hilft es mehr, als wenn ich es mache. Von wegen. Als würde ich bei Gott mehr Gehör finden, als jeder einzelne Christ, der dazu berufen und befähigt ist, das zu tun. Durch Jesus ist das alles anders geworden. Wir haben in ihm keinen irdischen hohen Priester, sondern den einen, Jesus Christus. Die Situation jener Christen, an die dieses Wort im Hebräerbrief ging, war schwierig. Denn sie wurden verfolgt. Es war, so ist zu vermuten, die erste staatliche Verfolgung durch den Kaiser Nero. Und es ging wohl schon eine Verfolgungswelle über diese Gemeinde hinweg. Etliche Geschwister wurden schon gefangen gesetzt, einige wurden umgebracht und die Gemeinde war ziemlich bedroht und bekümmert. Sie erlebten große Anfechtungen. Wenn man dann verhaftet wurde, konnte man sich durch einen Verrat selber freikaufen. Dann wurde man gefragt, wer geht denn sonst noch bei euch in die Gemeinde? Und dann musste man Namen nennen. Und wenn man dann auch noch sagte, ja, ich bin auch zu der Überzeugung gelangt, dass dieser Quatsch mit Jesus Quatsch ist, ich bleibe bei den römischen Göttern, konnte man als ein freier Mensch das Verhörzimmer bei den Soldaten verlassen. Und hier stellt jetzt der Hebräerbrief eine Wirklichkeit vor Augen, die ihnen helfen soll, dran zu bleiben, wie es heißt, am Bekenntnis. Festhalten am Bekenntnis, auch wenn Nachteile drohen. Das war eine heftige Aufforderung. Wenn ich sage, ich bin Christ und ich bekomme einen Nachteil, mache ich es nicht? Das sind dann Gewissensfragen, in denen sie standen. Aber wie gesagt, jetzt stellt er, der Hebräerbrief, diesen Christen Jesus in dem Stand vor, in dem er ist, und macht deutlich, hey, ihr seid verbunden mit einem, der alle staatliche Macht überragt. Ihr seid verbunden mit einem, der auch den Tod überragt, selbst wenn es euer eigener ist. Ihr seid verbunden mit einem, der alle Schmerzen, die er erlebt, überragt und überwinden und überwunden hat. Jesus Christus. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Jesus hat die Himmel durchschritten. Der Hebräerbrief hat diese Sicht, dass es 7 Himmelssphären gibt. Er sieht den sichtbaren Himmel. Dann sieht er die ganze himmlische Welt. Und im Griechischen steht im Hebräerbrief immer Mehrzahl, wenn es um den Himmel geht. Er spricht dann von die Himmel, nicht den einen. Dann beschreibt er den obersten Himmel, den obersten Himmelsbereich. Und da sieht er das himmlische Land. Er sieht das himmlische Jerusalem, den himmlischen Zion. Und da sieht er das himmlische Heiligtum. Und in diesem Heiligtum steht der Thron des Vaters. Und wie Jesus da zu Rechten seines himmlischen Vaters sitzt. Und wenn wir das bekennen im Glaubensbekenntnis und er ist aufgefahren in den Himmel, dann heißt es genau das, was der Hebräerbrief meint. Jesus hat diese Himmel durchschritten, bis er dort war, am Thron des himmlischen Vaters, und dort setzte er sich zur Rechten seines himmlischen Vaters. Der Himmel, ja, wo ist der denn? Der Himmel ist nicht Lichtjahre weit weg, sondern der Himmel, so wie ihn der Hebräerbrief versteht, ist in einer anderen Dimension. Das heißt, wenn Jesus einem Engel erlauben würde, hier zu erscheinen in diesem Raum, dann müsste dieser Engel höchstens 5 Zentimeter zur Seite treten und wäre schon da. Es ist eine andere Dimension, die uns umgibt, die da ist. Und den stellt der Hebräerbrief nun den angefochtenen Schwestern und Brüdern vor Augen. Der die Himmel durchschritten hat, der ist unser hoher Priester, Jesus, der Sohn Gottes. Und jetzt lasst euch nicht blenden durch die Macht der Soldaten. Lasst euch nicht blenden durch die staatliche Macht. Bleibt an dem dran, der diese direkte Verbindung bis in das himmlische Heiligtum hat zum himmlischen Vater. Haltet an ihm fest. Dieser hohe Priester, er ist der Sohn Gottes selber. Deshalb bleibt dran, trotz aller Spannungen. Haltet fest, wendet euch an euren Herrn. Das ist heute auch immer wieder so, dass es Bekenntnissituationen gibt. Zum Beispiel eine Bekenntnissituation in unserer Kirche ist immer, wie verstehe ich die Bibel? Es gibt so viele Strömungen, auch in unserer württembergischen Landeskirche, wo die Bibel nicht nur kritisch hinterfragt wird, sondern wo sie geprüft wird, ob sie noch mit ihren Aussagen in unsere heutige Zeit hineinpasst oder nicht. Da wird hinterfragt, ob die Vorstellung dieser unsichtbaren Wirklichkeit noch zeitgemäß sei. Und dann werden, wenn es Texte gibt, die mir nicht so behagen, zum Beispiel ein Text über das Gericht, dann wird da schnell gesagt, das sind antike Vorstellungen einer ausgleichenden Gerechtigkeit, die aber keine Relevanz mehr haben, angesichts der großen Liebe Gottes gegenüber allen Menschen. Und dann merke ich immer wieder, auch im Gespräch mit entsprechenden Kollegen, wenn ich sage, für mich aber ist die Heilige Schrift die Basis meines Glaubens und ich weiß mich in meinem Gewissen diesem Wort gegenüber verbunden, dann kriege ich nicht immer Freundschaftsbekundungen. Da kriege ich Ärger. Da kriege ich kritische Blicke. Und ich werde einsortiert als ein evangelikaler Pfarrer, als ein Pietist. Und dann sitzt man da manchmal ziemlich in der Ecke. Manchmal kostet es was. In unserer Kirche, in unserer Zeit kostet es im Moment nicht viel. Die Menschen damals hat das Festhalten am Bekenntnis womöglich das Leben gekostet. Und deshalb war das so relevant, so wichtig, festzuhalten an diesem Bekenntnis zu Jesus Christus und zu seinem Wort. Und dann kommt ein weiteres Argument. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das eine, er leidet mit unserer Schwachheit. Und wie schwach wir sind, das merken wir immer, sobald uns irgendetwas betrifft. Und sei es eine fiebrige Erkältung. Dann tun die Knochen weh, dann liegen wir im Bett, kommen nicht mehr raus aus dem Bett, wir fühlen uns elendig und hoffen nur, dass jemand kommt, der sagt, du bist ein armer Tropf. Da hoffe ich immer, dass meine Frau mich dann richtig tröstet. Und dann bin ich der kleine Bub, der jetzt halt am Mütterle braucht. Ja, so schnell geht das mit der Schwachheit. Das sind wir. Aber er kennt diese Schwachheit. Er kennt diese Hilflosigkeit. Jesus war wahrer Mensch. Wir haben keinen abgehobenen, unerreichbaren Gott. In Jesus kam Gott selber in diese Welt und er kennt deine Lage und er kennt meine Lage. Er kennt deine Schmerzen, deine Ängste und Zweifel, deine Krankheit, deine Hoffnung und Sehnsucht. Er kennt dich. Er sieht dich. Er nimmt dich wahr, auch wenn andere weggucken. Und wenn ich dann in so einem Pfarrerskreis bin und ein paar Pfarrer schütteln ihren Kopf, wenn man so noch denken kann wie ich, dann weiß ich mich verbunden mit Jesus. Er kennt uns, er kennt die Anfechtungen. Er ist vertraut mit deiner Not. Warum? Jesus war selber ganz Mensch, doch ohne Sünde. Was heißt das jetzt? Er ist ohne Sünde. Wenn ich es recht verstanden habe, geht es im Hebräerbrief darum, dranbleiben ist wichtig, das Entscheidende. Weggehen, den Glauben lassen, das ist Sünde, Trennung von Gott. Und jetzt lädt er die Gemeinde ein, bleibt doch bitte dran am Glauben, so wie Jesus auch dran geblieben ist in seiner Anfechtung. Und ein Kapitel später haben wir ja dieses wichtige Wort, wo deutlich wird, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat: Vater im Himmel, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg. Und dann noch: und nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und der Hebräerbrief sagt dann da in Kapitel 5, und er ist auch erhört worden. Ja, Jesus hatte zwei Bitten. Die eine Bitte: nimm den Kelch von mir weg. Und die andere Bitte: doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und so sagt der Hebräerbrief dann: so ist er erhört worden, darum, dass er Gott in Ehren hielt, im Blick auf diese zweite Bitte: nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und was ist dann mit der ersten Bitte? Nimm den Kelch von mir weg. Da sagt der Hebräerbrief: da hat der Sohn Gottes an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Auch für Jesus war das nicht einfach, sich an den Willen seines himmlischen Vaters anzupassen, sich drunter zu stellen. Gehorchen heißt ja nichts anderes, als ich verzichte auf meinen Willen und stelle mich unter den Willen eines anderen. Wenn es nur die Eltern ihren Kindern immer wieder mal lehren täten, bei euch dahinter habe ich jetzt keine Sorge, aber es gibt Eltern, die wissen nicht mehr, wie das geht, das ist furchtbar. Und dann können die Kinder nicht mehr gehorchen, nicht mehr sich anpassen. Jesus hat das gelernt. Und deshalb kennt er unsere Schwachheit. Und deshalb weiß er, wie das ist, wenn man nicht kriegt, was man will. Wenn man leidet. Wenn man diese Schwachheit erlebt. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns vor den Thron treten mit Zuversicht. Das dürfen wir und das können wir. Natürlich, wir können kaum noch nachempfinden, was es heißt, vor den Thron eines Königs zu treten. Ein König in diesen damaligen Zeiten war der, in dem alle Gewalt versammelt war. Er hatte die exekutive Gewalt, er hatte die legislative Gewalt, er hatte die judikative Gewalt, alles vereint in einem Mann. Über Leben und Tod konnte er entscheiden. Und wer vor dem König zitiert wurde, der wusste nicht, ob er das überlebt oder nicht. Wie anders bei Jesus als unserem Herrn und Gott. Da können wir kommen zu jeder Zeit, kniend, liegend, stehend, gehend, wie auch immer. Er nimmt uns wahr und hört uns. Das Beispiel, das hier greift, ist für mich immer wieder die Geschichte mit Josef und seinen Brüdern. Was hatten die Brüder Josef alles zugemutet? Er wurde in die Zisterne geworfen. Ein paar haben dann die Idee gehabt, wir verkaufen ihn als Sklave nach Ägypten. Er bleibt doch wenigstens am Leben. Wir kennen die Geschichte, wie Gott dann Josef gebraucht hat in Ägypten und daraus ein sehr mächtiger Mann wurde, ein Stellvertreter des Pharaos, der die Herrschaft hatte über die ganze Versorgung des Landes. Und als dann die Brüder in der Hungersnot dort Weizen holen wollten und erkannten, wer ihr Bruder ist, nämlich der, der auf dem Chefsessel saß, da war es innerlich bei denen aus. Da waren sie zutiefst davon überzeugt, das überleben wir jetzt nicht. Und sie warfen sich auf den Boden und sagten dann zu Josef: Siehe, wir sind deine Knechte, in der Hoffnung, dass es überleben. Und Josef: Fürchtet euch nicht. Das ist ein Wort, das kann man nicht sich selber sagen. Das kann nur ein anderer zu uns sagen. Fürchtet dich nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe Gemeinde, so dürfen wir zu dem Thron unseres himmlischen Vaters kommen, wo Jesus, unser Herr und Gott, zur Rechten sitzt. Wir müssen uns nicht fürchten, ob wir es überleben, sondern wir können zu ihm kommen, ganz vertraut, und ihm alles sagen aufs Neue, was in unserem Herzen ist. Und der Thron wird noch beschrieben. Es ist der Thron der Gnade, der Barmherzigkeit. Das heißt, es ist verbrieft, dass da, wo ein Mensch in seinem Herzen spürt, ich brauche Jesus, da darf er zu ihm kommen im Gebet, kann die Augen schließen oder die offen lassen, das ist ganz egal. Er betet zu ihm, ruft ihn an als Herrn und Gott in seinem Leben. Und er erlebt Gnade und Barmherzigkeit. Dazu stellt sich Jesus. Gott hat sein Herz bei uns. Er sieht uns und wir finden bei ihm diese Nähe, diese Gnade. Und dort finden wir Hilfe, genau da, wo wir sie brauchen. Zuversicht, Hoffnung, trotz allem, was an Anfechtung, an Bedrängung, an Not und Angst da ist. Amen.